Schauplatz.
Herr Schwarz, vor kurzem erschien das Buch Mein Weg zu unseren Deutschen. Sie sind Herausgeber des Buchs und es ist eigentlich schon der zweite Teil nach 6 Jahren. Wie entstand die Idee, weitere tschechische Perspektiven zusammenzufassen und spielte das Interesse für das erste Buch eine wichtige Rolle dabei?
Ganz sicher, das erste Buch hat sehr gutes Interesse geweckt. Bei dem zweiten Band war es nun so, dass wir mit dem Tschechischen Zentrum München diesen Vortragszyklus in München fortsetzen wollten. Corona kam uns dazwischen, sodass wir entschieden, zunächst einmal diese Beiträge nur online zu drehen und schließlich dann auch wieder in einem Buch zusammenzufassen. Auch außerdem hatte ich auch bezüglich des zweiten Bandes schon einige Autoren im Auge, die im ersten Band nicht mehr untergekommen sind.
Das heißt, Sie haben die Persönlichkeiten meistens wahrscheinlich auch gekannt, schon zuvor.
Einige von ihnen kannte ich schon, wie zum Beispiel Jiří Havelka, der ja das Theaterstück Dechovka oder dann auch Očití Svědek, also Augenzeuge, produziert hat. Dechovka, Blasmusik auch bei uns in München. Eben auch der Pavel Polák war mir bekannt aus meiner Tätigkeit im Fernsehen und Rundfunk. Und natürlich auch Tomáš Kraus, der ehemalige Generalsekretär der Föderation jüdischer Gemeinden. Das waren Autoren, Autorinnen, wie auch Michaela Skultäti, die ich schon als Übersetzerin dann kennengelernt hatte, die ich ansprach und von denen ich erwarten konnte und durfte, dass sie Interessantes zu erzählen hatten über ihre Beziehung zu den Deutschen bzw. böhmischen Deutschen.
Wollten Sie, dass da auch Persönlichkeiten von verschiedenen Generationen vertreten sind?
Das spielt ja auf jeden Fall eine Rolle. Es sollte wieder eine Mischung aus bekannten und vielleicht nicht ganz so bekannten Namen werden. Aber natürlich die persönlichen Kontakte, die ich zum Beispiel dann mit Eva Lustigova auch knüpfte, der Tochter von Arnoš Lustig, die auch einen wichtigen Beitrag geschrieben hat. All das spielte natürlich eine Rolle, generationsübergreifend. Männer und Frauen natürlich, aber auch ganz unterschiedliche Hintergründe und Perspektiven. So ist diesmal bei einigen Beiträgen auch der jüdische Hintergrund der Autorinnen und Autoren sehr, sehr wichtig für den eigenen Blick auf die Deutschen bzw. Sudetendeutschen.
Ich fand auch interessant, dass einige dieser Interviewten oder der Autoren der Beiträge erst irgendwann später ihre halbdeutschen Wurzel entdeckt haben. War es für sie auch überraschend? Hierzulande ist es wahrscheinlich keine so große Ausnahme.
Es war für mich in Teilen auch überraschend und ich muss gestehen, dass ich bei den meisten das nicht geahnt habe, als ich sie angesprochen habe. Aber es ist auch nicht verwunderlich, denn ganz viele von uns, auch in Deutschland, verfügen über böhmische Wurzeln. So ist es eben in Tschechien auch so, dass die Großmutter, der Großvater oder eben auch andere Teile der Familie noch zumindest aus bilingualen Familien stammen. Also nichts Ungewöhnliches in den böhmischen Ländern und eben auch nicht bei uns auf der anderen Seite in Bayern, wo über 1 Million Deutsche, Sudetendeutsche gelandet sind nach der Vertreibung 1945.
Wenn diese halbdeutschen Herkunft, was hat Sie sonst zum Beispiel überrascht, wenn Sie diese Beiträge gelesen haben oder die Vorträge gehört haben?
Ich war nicht überrascht, aber doch auch durchaus angetan von dem sehr selbstkritischen Ton, der in vielen Beiträgen angeschlagen wurde bezüglich der eigenen Aufarbeitung der Vergangenheit auf der tschechischen Seite. Aber natürlich auch überrascht über die schon so weitgehenden Kenntnisse, die über die deutsch-tschechischen Beziehungen vorhanden waren. Eben ergänzt durch diese persönlichen Erlebnisse. Ein besonderes war das mit Jindřich Mann, von dem ich dann erfahren habe, dass er letztendlich nur 2 Häuserblocks weiter in München gewohnt hat, als ich selbst hier in München zu Hause bin. Und wir uns dann auch austauschen konnten über Menschen, die bis heute hier leben.
Ich habe zum Beispiel nicht so viel gewusst über Senatorin, über die Politikerin Miroslava Němcová. Haben Sie die vorher schon getroffen oder?
Nein, ich hatte sie vorher tatsächlich nicht getroffen, nur einmal wahrgenommen, als ich das Glück hatte, Mitglied einer Delegation im tschechischen Parlament zu sein, zu Besuch aus Deutschland anlässlich des Holocaust-Gedenktages vor einigen Jahren. Da hatte ich sie schon in einer Ansprache erlebt, aber ein persönliches Kennenlernen fand nicht statt. Aber sie hat mir auch in der tschechischen Politik durch ihr selbstbewusstes und manchmal eben auch interessantes, kämpferisches Auftreten imponiert. Sie war ja ist ja nicht frei von Angriffen geblieben aus verschiedensten politischen Ecken, hat in der deutsch-tschechischen Beziehungen durchaus auch einen sehr kritischen Standpunkt früher vertreten, was die Sudetendeutschen und ihre Aufarbeitung betrifft. Und wie ihren Beitrag zeigt, ist sie aber eben nicht auf einem Auge blind, sondern zeigt eben, dass Defizite auf allen Seiten im Hinblick auf den Umgang mit eigenen eigenen Fehlern in der Geschichte bestehen.
Ich nehme an, Daniel Gropa haben Sie schon erlebt, bestimmt auch persönlich früher, denn es ist vor allem für die Generation der Wende ein Begriff. Einer seiner Söhne gründete aus Pamjat Naroda, was heutzutage sehr erfolgreich ist.
Dadurch, dass ich beim Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds bis zum Jahr 2002 gearbeitet habe, war er mir natürlich ein Begriff, als einer, der bezüglich der deutsch-tschechischen Erklärung auch immer wieder Stellung ergriff zu den deutsch-tschechischen Beziehungen. Persönlich kannten wir uns nicht, aber ich war sehr erfreut, und das gilt im Übrigen für alle Autorinnen und Autoren, auch die, die ich nicht kannte, dass ich eigentlich nur Zusagen erhielt und keine einzige Absage im Hinblick auf das gewählte Thema und eben auch der Stil verschiedener Beiträge ganz unterschiedlich ist. Wir haben ja zum Beispiel bei Karel Vištěla auch die Form eines Interviews gewählt, um eben darauf hinzuweisen, wie stark er sich auch im Bereich dieser Gespräche mit prominenten Persönlichkeiten ja engagiert hat als Journalist.
Also es wurde zuerst als Vorträge zusammengefasst, oder wie wurde das konzipiert, die Beiträge? Oder die haben das geschickt und vorgelesen?
Sie haben jetzt also teilweise ist es auch auf unserem YouTube-Kanal einsehbar. Ja. Einige dieser Beiträge sind dort abrufbar, aufgezeichnet worden, damals noch mit etwas, sagen wir mal, geringeren technischen Möglichkeiten, wie sie vielleicht heute bestehen, auch aufgrund mangelnder Erfahrungen, die wir einfach noch nicht hatten in bezüglich dieser Online-Formate. Aber die Idee mit Karel Vištěla, das in Form eines Interviews zu machen, sodass er einmal auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt, die entstand tatsächlich völlig spontan und war nicht Bestandteil irgendeines groß angelegten Konzeptes für das Buch.
Sie haben schon vorher den Regisseur und Schauspieler Jiří Havelka erwähnt. Seine Stücke waren viel gefragt, war alles ausverkauft. Und der Augenzeuge kam eben auch in der Corona-Zeit. Haben Sie das gesehen auch auf der Website vom Nationaltheater?
Ich habe es tatsächlich mir dann auf der Website angesehen und fand es sehr, sehr beeindruckend, eben auch eine interessante Form, wie man in dieser Zeit des gegenseitigen Kontaktverbots und der Stilllegung der Kultur, kann man sagen, eigentlich völlig neue und interessante Formate wählen kann. Havelka war mit Dechowka auch im Jahr 2016 bei uns in München zu Gast. Er beschreibt das auch in seinem Beitrag, wie unterschiedlich die Atmosphäre im Publikum war in Deutschland, in Tschechien, ob in Bremen oder in München, auch wieder ganz anders. Und für mich und ich denke auch für ihn war dieser Auftritt in München im Sudetendeutschen Haus mit diesem Thema der Nachkriegsgewalt an Deutschen in Dobrenz wirklich ein besonderer Augenblick.
Ich fand es sehr interessant, dass er dort erzählte, dass er eigentlich diesen Ort sehr gut kannte, dass er vielmals da vorbeiging und vorher nichts darüber erfahren hat, natürlich. Und da, Sie haben da erwähnt, also auf der Website der Stadt Jihlava, ich glaube, praktisch nichts über die deutschen Bewohner steht.
Es war tatsächlich damals so, zu dem Zeitpunkt, dass wir das Interview geführt haben, dass von belgischen Emigranten die Rede war, aber nicht von den Deutschen, den deutschsprachigen Gebieten, die eben damals als Kolonisatoren oder Einwanderer in dieses Gebiet kamen und natürlich die Region auch mitprägten, sodass wir die Frage diskutierten, ob dahinter Absicht steht oder einfach nur eine gewisse Angst, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mich hat es auch überrascht, aber gleichzeitig hat mich sein Wille, sein Drang einfach, hat mir imponiert, diesem Thema auch noch in weiteren Theaterstücken nachzugehen. Also ob es jetzt sich mit den Vorkommnissen auf der Schwedenschanze da bei Pscherow beschäftigt. Er hat einfach nicht locker gelassen und ich vermute, dass wir auch in der Zukunft von ihm noch das ein oder andere dazu erwarten können.
Das Buch ist vor kurzem erschienen, aber es gibt bestimmt sehr viele weitere Intellektuelle, die sich zu dieser Frage äußern könnten. Denken Sie daran so in der Zukunft, dass es mal wieder 10 noch weitere Perspektiven geben könnte?
Im Moment ist die Planung noch nicht so konkret, weil mir tatsächlich noch die Inspiration fehlt, einen weiteren Kreis anzusprechen, aber es ist durchaus möglich. Unsere Priorität ist jetzt erstmal die tschechische Ausgabe, die wir wieder wie beim ersten Teil auch zusammen mit der Agentura Pro Rozvoj Bromovska, also die für die Entwicklung des Braunauer Ländchens, realisieren. Wenn alles gut geht, dann wird es auf Tschechisch auch im ersten Quartal 2026 erscheinen und wir möchten es dann auch an mehreren Orten der Tschechischen Republik präsentieren.
Haben das die Autoren Tschechisch zuerst verfasst und dann wurde das übersetzt, nehme ich an?
Ein Teil der Beiträge ist tatsächlich jetzt übersetzt worden, aber zum Beispiel die Beiträge von Pavel Polak oder Thomas Kraus wurden auf Deutsch verfasst, auch der von Michael Aschkultäti, sodass wir nun vor der interessanten Frage stehen, die ich ihr noch stellen werde, ob sie diesen Text selbst übersetzen möchte oder von jemand anderes. Das ist ja auch interessant, wie Übersetzer mit so etwas umgehen mit eigenen Texten? Ich weiß es noch nicht, ich bin gespannt auf die Antwort. Ansonsten ist die Mehrheit der Texte auf Tschechisch verfasst, aber eben auch einige auf Deutsch, sodass wir mit der tschechischen Ausgabe nicht mehr so viel Arbeit haben werden. 2, 3 müssen dann eben noch ins Tschechische übertragen werden.
Sie arbeiten mit dem Lichtung Verlag schon länger zusammen, nehme ich an.
Der Lichtung Verlag ist für mich ein ganz wichtiger Ansprechpartner wieder gewesen und ich habe mich sehr gefreut, dass nach dem ersten Band auch der zweite, dass es dort wieder zur Veröffentlichung kam. Der Lichtung Verlag ist eben eine der wenigen Institutionen oder Verlage auch im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet und im erweiterten, der weiteren Region, die diese Scheuklappen nicht vor sich hertragen, sondern eben auf die andere Seite der Grenze nach Böhmen hineinsehen. Das haben sie, beweisen sie durch ihr Magazin und eben auch durch die Verlegung weiterer Autoren, wie zum Beispiel Bernhard Setzweins. Also ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, mit diesem sehr verdienstvollen Verlag wieder zusammenzuarbeiten.